Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Ich freue mich sehr, dass ich bei dir bin, Marion.
Du bist ja in Kempen geboren, also NRW, aber eine Wahlkölnerin. Bist du denn so eine echte rheinische Frohnatur?
Ich bin eigentlich eine echte rheinische Frohnatur, das kann man so sagen. Ich bin ja aufgewachsen in Düsseldorf, das heißt, ich kam
der verbotenen Stadt.
Genau, aber ich habe damals als Düsseldorferin schon geliebt, dass Köln in der Nähe ist. Man hat einfach gewisse Dinge in Köln genutzt, Diskotheken, Bars und so war das früher. Und heute finde ich als in Köln lebende toll, dass Düsseldorf in der Nähe ist. Ich habe natürlich nach wie vor langjährige Freunde in dieser Stadt und pendel, aber ich lebe halt in Köln.
Jetzt hast du deine Biografie geschrieben, rausgebracht, Mittlere Reife aus meinem Leben. Wieso gerade jetzt?
Also es ist ja so gewesen, Marion, dass ich im Laufe der Jahre immer mal Angebote bekommen habe von Verlagen, vor allen Dingen damals nach meiner Scheidung von Drafi Deutscher und da jetzt wieder vor kurzem so ein Interesse im Raum hing, habe ich gedacht, Mensch, also jetzt setz dich doch mal hin und fang einfach an zu schreiben. Und dann ist ein Prozess losgegangen, den ich gar nicht so richtig beschreiben kann. Das war in etwa 8 Monate. Ich habe nicht mehr aufhören können zu schreiben. Ich habe natürlich zwischendurch auch mal Blockaden gehabt und habe das Laptop in die Ecke geschmissen, aber dann habe ich weitergeschrieben. Ich habe weitergeschrieben. Das war dann wirklich eine Zeit, die wie eine Selbsttherapie war. Ich habe mich selber noch mal kennengelernt. Ich habe viel geweint. Ich habe aber auch viel gelacht. Ich habe alles noch mal erlebt. Und dann war so viel fertig, dass es eigentlich für den Verlag zu viel war. Es war dann in der Tat großes Interesse von einigen Verlagen da. Ja, da habe ich mir Hilfe gesucht durch eine Agentin, die sich mit Literatur beschäftigt und die mich dann auch bestätigte in dem, was ich geschrieben habe, dass das gut ist. Und sie sagt, dann geben wir das doch jetzt einfach mal so weiter. Und dann hat sie mich durch diesen Verlagswald geführt und ich bin dann gelandet beim Piper Verlag, wo ich mich sehr wohl fühle und wo ich sehr respektiert wurde, auch mit meiner Art zu schreiben. Natürlich wird so etwas lektoriert, da gibt es ja wirklich Menschen, die das alles überarbeiten, aber es wurde an meinem Stil überhaupt nichts verändert. Und jetzt bin ich eigentlich ganz stolz, weil ich hätte das vor ein paar Jahren noch nicht gedacht, dass ich eines Tages so ein Buch in der Hand halten würde, was ich selber geschrieben habe.
Das Vorwort kommt von deinem engen Freund H.P. Kerkeling.
Ja, also er hat mir eines Tages gesagt, wenn du möchtest, schreibe ich dir das Vorwort. Und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Das ist ja ein großes Geschenk. Er war auch eigentlich derjenige, der über viele, viele Jahre uns verbindet, jetzt nun eine Freundschaft von über 30 Jahren. Er hat immer wieder zu mir gesagt, Mensch Isabel, schreib dir das auf, was du mir gerade erzählst, sonst vergisst du das. Eines Tages schreibst du ein Buch. Und da habe ich immer gesagt, ich schreibe doch kein Buch. Ja, recht hat er.
Er hat ja überhaupt ganz viele Anstöße auch in deinem Leben immer gegeben, weil er gesagt hat, mach doch mal.
Ja, er taucht oft auf in diesem Buch, ganz einfach, weil er immer wieder so eine Art Schlüsselfigur für mich war. Er hat mich halt begleitet durch mein Leben als mein allerbester Freund, durch die größte Zeit meines Lebens. Und er hat viel ausgelöst und er war viel Wegbegleiter und deshalb taucht er natürlich auch hier und da immer mal wieder auf.
Lass uns mal ein bisschen in deinem Buch blättern. Du hast ja ein großes Kapitel auch gewidmet deiner Kindheit. Die ersten Kindheitsjahre waren ganz glücklich, aber mit 9 Jahren, als sich deine Eltern dann trennten, da ging es eigentlich los, dass du traurig warst. Der Verlust des Papas, das Zuhause hast du verloren, dein Boxer, dein Hund wurde weggegeben. Das ist ja ganz grausam für ein Kind mit 9 Jahren.
Ja, es ist wirklich so, wenn ich heute so Kinder sehe in diesem Alter, dann wird einem so bewusst, wie das ist. Man sieht so ein kleines Wesen auf der Straße oder im Café und denkt sich, wenn jetzt um dieses Kind die ganze Welt zusammenbricht, wie ist das für dieses Kind? Wie hält es das aus? Ich kann mich ja nur bruchstückweise erinnern, aber geprägt hat mich das in jedem Fall. Und ich habe das auch sehr intensiv mir selber erzählt in diesem Buch beim Schreiben. Es war wirklich damals die Frage, was war jetzt schlimmer, dass der Vater weg war oder der Hund? Das klingt jetzt komisch, aber wenn man alles auf einmal verliert, der Hund war ja auf dem gleichen Stellenwert, weil der genauso geliebt wurde. Der war ja für mich ein Bruder. Und meine Mutter hat meinem Vater nie verzeihen können. Ich bin dann in der Tat ohne Kontakt zu ihm aufgewachsen, mit dem Feindbild Vater, mit dem Feindbild Männer. Meine Mutter wurde von ihm verlassen. Er hat seine große Liebe gefunden, mit der er übrigens auch bis zu seinem Tod zusammen war. Ich habe ihn 30 Jahre später dann noch einmal neu kennengelernt, meinen Vater, Gott sei Dank. Ja, meine Mutter hat im Grunde genommen ihren Schmerz und ihr nicht verzeihen können, eigentlich nur in einer bestimmten Sprache äußern können und abreagieren können, indem sie mich zu streng erzogen hat und auch viel Gewalt angewendet hat. Und das war schon auch harter Tobak für mich, das aufzuschreiben und das nochmal so durchleben. Und das zog sich dann durch die ganze Teenagerzeit. Ich wurde auch in der Schule immer schlechter. Man hat meine Legasthenie auch nicht erkannt. Das war in den 70er Jahren. Da war ich mit meinen schlechten Noten einfach nur eine Schande. Und wo habe ich mich ausgelebt? In der Schule. Ich durfte ja nichts und bin von mehreren Schulen geflogen.
Weil du Feuer gelegt hast auf der Toilette beispielsweise?
Genau, ich habe also Feuer gelegt. Das sollte man nicht tun. Ich bin nicht stolz darauf. Aber es ist halt passiert. Ich habe noch andere schlimme Sachen auf der Schule gemacht. Ich habe auch geklaut im Supermarkt. Das waren so Mutproben.
Mhm. Dann gab es noch zu viel Alkohol, ne, auf der Notaufnahme.
Ich bin mit 14 Jahren auf der Intensivstation gelandet mit schwerer Alkoholvergiftung. Davon habe ich nicht viel mitgekriegt. Da wurde mir der Magen ausgepumpt und so. Ja, warum macht man sowas? Ich bin nicht stolz drauf. Aber ich kann mir das nur so erklären, dass man einfach als Mensch, man ist ja in dieser Teenagerzeit, die ist ja ohnehin nicht leicht. Die Hormone spielen verrückt und ein Teenager leidet ja auch. Selbst in einem glücklichen Familienhaus, würde ich jetzt mal sagen, hat ein Teenager eine schwierige Zeit.
Und du beschreibst ja auch so ganz persönliche Situationen, wie du auf dem Fensterbrett sitzt und Seasons in the Sun hörst und eigentlich darüber nachdenkst, ach, wie schön wäre es doch jetzt auszubrechen und weg zu sein.
Ja, ich habe auch an Selbstmord gedacht, an Abhauen gedacht. Bei mir war es vielleicht besonders ausgeprägt, einfach weil ich wirklich keine Gesprächskultur hatte in meiner Familie. Ich habe das Sprechen und das Austauschen wirklich erst im Erwachsenenleben mit meinen Freunden geschafft, mit denen ich mich öffne und an denen wachse, weil sie sich mir gegenüber öffnen. Verhaltensweisen im Leben, wo man aufschauen kann, was man bewundern kann, das ging bei mir erst mit meinen 20ern los. Indem ich die Augen aufgemacht habe und die Ohren aufgesperrt habe und zugehört habe, es gab in den Teenagerjahren nicht das Gespräch, nicht dieses Fragen, wie geht es dir oder was ist, die Psyche hatte ja auch keine Lobby. Also für meine Eltern oder für meine Mutter war ja zum Beispiel, was heute Gott sei Dank gesellschaftlich akzeptiert und anerkannt ist und sogar gefördert wird, dass man auch mit Problemen mal zum Therapeuten gehen kann. Das waren doch früher für die Jahrgänge, die in den 20er Jahren auf die Welt gekommen ist, größtenteils, ich will das nicht in einen Topf werfen, um Gottes Willen, aber größtenteils waren das doch Leute, die eine Klatsche haben, die zum Psychologen gehen.
Wie erklärst du dir denn, dass du bei dieser Kindheit, die ja dann doch recht traurig war und geprägt von auch Brutalität, Gewalt, Schlägen, dass du dir diese Fröhlichkeit und dieses Urvertrauen und dieses Positive so erhalten hast und beibehalten hast bis heute?
Also ich erkläre mir das eigentlich immer mehr damit, dass man mit dem Akku, mit dem man auf die Welt kommt, einfach auch Glück haben kann oder auch eben Pech. Also wie in der Natur. Es gibt schwache Tiere, es gibt starke Tiere und die Starken überleben. Und ich glaube einfach, dass der liebe Gott, sollte es ihn geben, mich mit einem unglaublich großen Akku ausgestattet hat. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Ich habe in der Tat in mir einen ganz positiven Kern und hol vielleicht meine Kindheit auch manchmal im Alltag auch heute noch nach. Das ist ja letztendlich auch ein bisschen die Botschaft von meinem Buch Mittlere Reife, so dieses Kind in sich zu erhalten, das festzuhalten an der Hand.
Die Begeisterungsfähigkeit.
Genau, das ist ich sehe das an wie ein Muskel, der nicht erschlaffen darf. Und den muss man trainieren. Nicht nur Bauch, Beine, Po, alle rennen ins Fitnessstudio. Aber auch das Kind in uns ist ein Muskel, der erschlaffen kann. Und was geht an diese Stelle? Die Vorsicht, die Vernunft, die Angst. Und das muss man bekämpfen. Also das sollte man versuchen. Ich habe leicht reden, ich habe dieses Akku in mir, aber ich kann nur davon erzählen und sprechen. Und ich glaube einfach, dass das Wichtigste ist, unter uns Menschen uns auszutauschen und sich auch zu öffnen. Auch ich liege auch manchmal mit dem Blues auf der Couch und bin kraftlos, das ist völlig klar. Aber man kann vielleicht, wenn man das hört und dieses Bild sich vor Augen führt, kann es einen vielleicht animieren.
Absolut. Musik hat ja immer schon für dich eine ganz große Rolle gespielt.
Ja.
Dein Stiefvater hat dir eine Gitarre geschenkt. Ja. Und dann hast du, wie wir alle, die üblichen Lieder, Let It Be, Blowing in the Wind, House of the Rising
was
Sun,
sonst?
Was sonst, genau, Cat Stevens wahrscheinlich auch.
Ein paar einfache Griffe, G, A, E und
das
so.
Das reicht ja dann auch. Du wolltest eigentlich von dem Moment an vielleicht oder schon vorher immer schon Sängerin werden?
Ja, ich habe dieses Talent in mir entdeckt schon sehr früh. Es gab damals eine Sängerin in England, Lena Savaroni, das war ein Kinderstar. Und die hat Mama, He's Backing Eyes at Me gesungen und hatte damit einen Europa-Hit. Und ich habe mir diese Platte gekauft, das war ein Kind mit einer Riesenstimme. Und ich habe immer dazu gesungen und habe gemerkt, ich kann das ja auch singen. Und dann kam ein Schritt nach dem anderen. Mit der Gitarre habe ich mir ein paar Songs beigebracht, wie du schon gesagt hast. Und dann habe ich mich bei Nachwuchswettbewerben beworben.
Das erste, glaube ich, in Grömitz.
Genau, in so Tanzlokalen, wo eigentlich die Leute eher auf die Bühne gehen zur Volksbelustigung, so wie die Karaoke-Abende, nur damals halt mit Liveband. Und ich habe das aber ernst genommen. Für mich war das dann die Möglichkeit, wirklich mal auf die Bühne zu gehen und mal auszuprobieren, wie ist das vor Leuten zu singen. Irgendwas ist da mit mir passiert. Vielleicht auch so eine Art Aufmerksamkeit, die ich da gespürt habe. Und das hat mich dann angetrieben, weiterzumachen. Immer wieder bin ich auf diese Bühne gerannt, wie so ein Masochist. Obwohl das ja eigentlich eine Qual ist. Ich meine, eigentlich hat das ja auch was Krankes, sich in den Mittelpunkt zu stellen und vor anderen Leuten was zu machen. Das ist ja eigentlich komisch. Normal ist ja eher, dass man sagt, oh nee, lass mich mal.
Auch wenn man erst mal draufsteht. Dann mit 16 kam die Klassenfahrt, wo du auf Carlo von Tiedemann getroffen bist.
Ja, genau.
Glaubst du eigentlich an Zufälle?
Ja, nee, ich bin eigentlich auch jemand, der eher daran glaubt, dass die Dinge passieren, die passieren sollen. Also ich glaube eher an Schicksal, an Karma und sowas ist schon, dafür bin ich eher empfänglich, als dass es jetzt ein Zufall war. Ich war auf Klassenfahrt und da war es total langweilig und auf einmal war da ganz viel los in diesem Bad Bentheim oder so hieß das, an der holländischen Grenze. Und dann hörten wir nur, das Fernsehen ist da. Und wir kannten damals ja diese Sendung in Nordrhein-Westfalen nicht, weil das eine Sendung des NDR ist.
Die Schaubude.
Und wir kannten auch Carlo von Tiedemann nicht. Aber wir kamen ins Gespräch mit den Herren. Die saßen am Nebentisch, meine Freundin und ich. Wir haben uns dann einfach ins beste Hotel am Platze gesetzt.
Na klar.
Ganz neugierig. Ach, das war sehr lustig. Und so haben wir uns kennengelernt, Carlo von Tiedemann und damals sein Redakteur, der Werner Buttstedt. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch, das war so die erste Berührung eigentlich mit dem Fernsehen und in der Tat dann auch meine allererste Fernsehshow.
Und das Einzige, was die von euch wollten, dass ihr vielleicht dann doch mit in die Sauna kommt.
Die wollten mit uns in die Sauna, das haben wir aber nicht gemacht. Ich habe da nur gedacht, die haben jetzt erstmal zum Essen eingeladen, aber da war die ganze Redaktion dabei und auf einmal fingen die da nachts an von wegen, ja, wir können auch noch in die Sauna gehen. Habe ich mir gedacht, siehst du, doch, so ist es beim Fernsehen, die wollen alle in die Sauna. Da habe ich wirklich Angst gekriegt, ob das so normal ist. Und wir sind natürlich abgehauen.
Aber Carlo von Tiedemann hat dich dann tatsächlich auch mit deinem ersten Lied, das du hattest, in die Schaubude eingeladen.
Obwohl wir nicht in der Sauna waren.
Das war, glaube ich, auch das Erste, was der Redakteur zu dir am Telefon sagte, ne?
Genau, ich habe dann, wir haben Adressen ausgetauscht und das war vielleicht auch ein bisschen Spaß mit der Sauna. Wir waren ja auch wirklich, wir waren ja sehr jung.
Na, man weiß es nicht.
Jedenfalls habe ich dann eine Kassette, damals hatte man ja noch Kassetten, habe ich eine Kassette an die Redaktion geschickt zu seinen Händen und dann klingelte eines Tages bei mir zu Hause das Telefon, das analoge Modell Dallas und dann sagte Werner Buttstedt, du kannst ja wirklich singen. Ich verspreche dir, wenn du eine Platte machst, du bist Gast in der aktuellen Schaubude. Und man muss wissen, dass das ja damals, du wirst das wissen, Mario, und viele wissen das gar nicht mehr, damals war in der Plattenindustrie die aktuelle Schaubude eine der wichtigsten Sendungen.
Absolut.
Da wurden Hits gemacht.
Es gab die Hitparade, es gab Disco mit Ilja Richter.
Ja.
Und es gab die Schaubude.
Da sind die großen Stars hingegangen. Ja. Alles rannte in die Schaubude, obwohl das in Anführungszeichen nur der NDR war, den man ja damals wirklich nur im Norden erreichen konnte.
Ja. Also es war dann schon ein Sechser im Lotto, kann man sagen.
Ganz als du da großartig, auftrat, ne? Das werde ich nie vergessen.
Deine Begegnung mit Jack White.
Ja.
Das war ja auch eine sehr prägende Zeit, die du mit ihm als Musikproduzent für dich, das war ja die erste Zeit überhaupt für dich.
Genau, das war mein erster Produzent und er hat mich entdeckt bei einem großen Nachwuchswettbewerb, damals von Radio Luxemburg.
Wo du den dritten Platz unter 6000 Bewerbern gemacht hast.
So wie DSDS heute. Das war
schon großartig.
Radio Luxemburg war damals ein Radiosender, der bundesweit den Musiktrend gesetzt hat. Daher kommen Leute wie Frank Elsner, Thomas Gottschalk, Desiree Nosbusch. Und dann habe ich also dann den ersten Plattenvertrag unterschrieben. Und Jack White war für mich ein Glücksfall, weil er einfach ein sehr seriöser Produzent ist, der auch mir damals geraten hat, das werde ich ihm auch nicht vergessen. Bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, hat er gesagt, prüfe das durch einen Anwalt.
Was du aber nicht gemacht hast.
Und das habe ich nicht gemacht, weil er es gesagt hat. Und da habe ich Vertrauen gehabt. Er ist und bleibt mein erster Produzent. Das ist so wie die erste Liebe.
Ja.
Er ist ein guter, ich hatte einen guten Start bei ihm. Das muss ich wirklich sagen.
Denn dein erster großer Erfolg war ja Verträumt. Das war 1984. Dafür hast du die Goldene Europa gekriegt für die beste Nachwuchssängerin.
Genau, und das ist zum Beispiel so ein Fall, das Lied Verträumt war mein Original. Ich hatte endlich mein eigenes Lied.
Mhm.
Und dann kam aber Jack aus Amerika mit Marlene Ricci und nahm das auf Englisch mit ihr auf. Und dann haben die Leute im Nachhinein gedacht,
sei umgekehrt.
Ich hätte es nachgesungen. Mhm. Ja, und die Goldene Europa war für mich natürlich auch ein Meilenstein. Und deswegen sage ich, diese Zeit war trotzdem für mich ein großer Start. Es gibt ja auch nicht nur den Jack White. Es gab ja einen Eugen Jöckel, der die Promotion gemacht hat. Der war ja für mich fast noch wichtiger. Das war ein Mann, der hat so für einen gekämpft, auch bei Fernsehredaktionen, dass ich als unbekannte Nachwuchssängerin plötzlich in großen Fernsehshows war. Ich war plötzlich in Wetten, dass. Das war unglaublich.
Und auch bei Michael Schanze, ne? Hätten Sie heute Zeit für mich, wurde ich ja genau. HP, wie er so schön beschreibt, dann das erste Mal vorm Fernseher auch gesehen hat.
Da wurde HP mein Fan.
Ja, genau, das schreibt er tatsächlich so, ja. Du hast auch geschrieben, du bist mit 18 ausgezogen zu Hause, aber deine Mutter hatte eigentlich bis zum Schluss fast noch Macht über dich. Was meinst du damit?
Das stimmt, Marion. Das ist ja unerklärlich oft, wenn man so eine Geschichte erlebt in der Kindheit, wie ich mit meiner Mutter. Kinder lieben ja einfach trotzdem weiter. Also es gibt eine nicht erklärbare, bedingungslose Liebe, die Kinder ihren Eltern gegenüberbringen. Und so hat sich das auch fortgesetzt. Im Erwachsenenleben haben wir eine große Nähe gehabt, meine Mutter und ich. Richtig klären konnten wir das nicht, weil sie hat das verharmlost. Und sie hat auf ihre Art und Weise mich immer noch sehr dominieren können. Ich war so geprägt, gehorchen müssen, sonst tut's weh. Das hat sich durchgezogen durchs Leben, eigentlich bis zu ihrem Tod.
Da hast du geschrieben, es sei fast wie ein Freiheitsschlag gewesen, dieser Tod deiner Mutter.
Ja, ich habe mich selber manchmal beim Schreiben erschrocken, wenn man für sich selber so Worte findet. Und auch wenn man mit besten Freunden darüber redet, dann macht man ein Thema oft auch schnell weg. Aber wenn man schreibt und das einem Blatt Papier erzählt, also quasi sich selbst, findet man plötzlich ganz andere Worte, vor denen man sich fast erschreckt. Und es ist zwar eine unglaubliche Trauer in mir losgegangen, die ich fast gar nicht loswerden konnte, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Erleichterung im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war leichter, ich war erleichtert irgendwie plötzlich ohne das zu sein. Ohne dominiert zu sein.
Und diese Versöhnung, HP beschreibt dich ja auch immer als jemand, dem so Versöhnung ganz wichtig ist. Konntest du dich im Nachhinein dann mit dieser Kindheit und mit der Reaktion und dem Agieren deiner Mutter versöhnen?
Teils ja, teils nein. Also das ist so phasenweise. Es ist komisch, wie einen das immer wieder einholt. Und das beschäftigt mich auch immer noch. Und ich erwische mich auch noch in Verhaltensweisen, die dadurch geprägt bei mir hervorgerufen werden. Ich bin aber in meinem Herzen wirklich für die Versöhnung.
Sie hat ja den Papa ja in der Kindheit vorenthalten. Das heißt, du hast ihn dann erst wieder getroffen, du hast es vorhin schon kurz gesagt, vor seinem Tod im Grunde.
Ja, ich habe ihn dann noch 3 Jahre kennengelernt und habe eigentlich in einen Spiegel gesehen. Ich wusste plötzlich, woher ich komme. Also es ist ein Mensch, der wahnsinnig humorvoll war, immer ein Witz auf den Lippen. Und das war ganz wichtig für mich, dass ich dann doch noch den Zugang gefunden habe zu ihm. Denn meine Mutter hätte das nie verkraftet und ich konnte das eigentlich nach ihrem Tod erst machen. Und wenn ich heute drüber nachdenke, ärgere ich mich über mich. Ich hätte auch schon viel früher auf den Tisch hauen müssen, hätte es einfordern müssen, hätte sagen müssen, das ist mein Vater und mein Leben. Und ich habe mich auch manchmal gefragt, was glaubt denn meine Mutter, wenn sie geht, mit wem ich hier bleibe?
Aber er hätte es vielleicht auch machen können.
Er hat es versucht. Mhm. Ich habe es aber auch abgewehrt, einfach weil ich gehorcht habe. Das kann ich mir kaum verzeihen. Ich muss auch versuchen, mir selber gegenüber versöhnlich zu sein. Und als ich meinem Vater wieder begegnet bin, wollte er etwas erklären und habe ich gesagt, du musst mir überhaupt gar nichts mehr erklären. Ich bin jetzt hier, um mich zu entschuldigen.
Nach deinem ersten Erfolg, von dem wir ja gerade gesprochen haben, Verträumt, wurdest du natürlich dann auch auf Partys, wie das so üblich ist, eingeladen. Und HP beschreibt da eine Party, die war 1982, wo er dir eigentlich begegnen wollte und dann beobachtete er aber eine andere Begegnung.
Genau, das war ganz süß, wie er das in dem Vorwort beschrieben hat. Denn ich schreibe ja natürlich auch viel über meine Beziehung und Liebe und Ehe und Scheidung von Drafi Deutscher. Und an diesem Abend habe ich Drafi kennengelernt persönlich. Und wir saßen an einem Tisch mit vielen anderen und es war so ein faszinierender Moment. Er hat sich sehr für mich interessiert. Das war wohl auch der Moment, wo HP sich anpirschte, mich sah, nachdem er mich in der Michael-Schanze-Show gesehen hat und hat gedacht, ach, da ist ja die Varell, da pirsche ich mich jetzt mal ran. Aber dann hat er eingesehen, dass er mit seinem, wie hat er das beschrieben, mit seinem Norweger-Pullover mit diesen Knötchen drauf, irgendwie Drafi Deutscher keine Chance hatte. Und ich habe in der Tat HP an dem Abend auch nicht gesehen. Ich habe in der Tat auch nur Augen gehabt für Drafi, weil er hat mich irgendwie fasziniert und magisch angezogen. Es waren unsere ersten Gespräche. Wir haben auch daraufhin uns verabredet. Und das war so die Anfänge von Drafi und mir, die aber dann ziemlich schnell vorbei waren, nach einigen Tagen schon. Denn er wollte dann in die Gänge kommen, beziehungsweise in die Hufe kommen, wie er das sagt. Und das klang für mich zu unromantisch. Und ich hatte, so sehr er mich auch magisch angezogen hatte, auch Angst vor ihm. Er war so eine dunkle Gestalt und so komische Geschichten gab es um ihn herum. Denn er hat ja schon mit 19 den ersten großen Hit gehabt. Man wusste von ihm, dass er
Marmorstein und Eisen
und dass er drogenabhängig ist. Das wusste man ja von ihm, sonst hätte ich das auch alles gar nicht so schreiben können. Es ist ja auch keine Abrechnung, diese Geschichte über ihn. Es ist ein umfangreiches Kapitel, das nicht nur eigentlich um ihn sich dreht, sondern es dreht sich auch darum, wie ist das, mit einem Menschen zusammen zu sein, der Drogen nimmt. Und deswegen glaube ich, dass es unabhängig von Leuten, die auch Drafi Deutscher und mich vielleicht gar nicht kennen, ist das auch ein Bericht darüber. Was macht das aus einer Liebe, aus einem Menschen? Und das hätte ich alles nicht aufschreiben können und hätte es auch nicht getan, von meinem moralischen Empfinden her nicht, wenn das nicht von ihm alles selbst öffentlich gemacht worden wäre. Das weiß man von ihm.
Denn du selbst hast dich ja zum ersten Mal eigentlich richtig jetzt dazu geäußert,
ja,
zu dieser
ich
ganzen
mich
Geschichte.
Ich habe nicht über diese Zeit geäußert, habe das im Zuge dieses Schreibens einfach mal gemacht. Und beim Schreiben habe ich immer gedacht, du kannst das ja immer noch zensieren. Mhm. Du kannst ja, noch ist es ja nur bei dir und du musst ja nicht alles veröffentlichen. Ich habe mich aber dann entschlossen, alles zu veröffentlichen, habe es auch den früheren Manager von Drafi lesen lassen und es fanden alle sehr, sehr, auch seine Söhne sind sehr einverstanden mit dem, was ich da geschrieben habe. Das war mir auch wichtig.
Zwischen dem Kennenlernen und diesem kurzen Flirt damals in Hamburg und dann der Zusammenarbeit und der Heirat lagen dann 7 Jahre. Denn ihr habt 7 Jahre nichts voneinander gehört.
Ja, also er war natürlich damals sauer auf mich. Ich habe ihn quasi nachts auf der Straße an der Ampel stehen lassen, weil mir dieses Eisen einfach zu heiß war. Ich war zu jung und ich habe mich das einfach nicht getraut. Und dann war HP eigentlich dann wieder so der Auslöser. Wir saßen irgendwann bei mir zu Hause auf dem Sofa. Ich hatte keinen Plattenvertrag, war dann plötzlich ohne Deal. Und dann sagte HP so in den Raum hinein, ruf doch den Drafi an. Das wäre doch genau der richtige Produzent für dich. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann doch den Drafi nicht anrufen. Der redet doch kein Wort mehr mit mir, so wie ich den damals habe stehen lassen auf der Straße. Und dann habe ich mir so gedacht, du bist doch sonst immer mutig. Gib dir doch einen Ruck, mach das doch einfach. Was soll dir denn passieren? Mehr als das, er sagt, wieso meldest du dich bei mir? Das finde ich ja ganz schön unverschämt. Mehr als das kann ja nicht passieren. Mhm. Und dann habe ich ihn angerufen.
In Florida.
Nach langer Stille in der Leitung ging dann plötzlich so ein Tuten los und dann ging er direkt ans Telefon. Das war dann ein total nettes Gespräch und er hat unheimlich freundschaftlich reagiert und hat gesagt, ja, sagt er, ich habe so direkt mit der Tür bin ich ins Haus gefallen, dass er sofort weiß, mein Interesse ist nur beruflich. Ich rufe ihn jetzt nicht an, 7 Jahre später, ob wir nochmal knutschen können, sondern ich habe ihm gesagt, Drafi, ich habe keinen Plattenvertrag zurzeit und hast du Interesse daran, mit mir zu arbeiten? Damit war die Katze aus dem Sack und dann sagte er, du weißt ja, ich fand dich immer toll als Sängerin und dann sagt er, du, ich bin gerade in Florida, ich schreibe gerade, ich bin hier mit meinem Toningenieur, wenn du willst, setz dich in den Flieger und komm vorbei. Und dann habe ich das gemacht, habe ich mir gedacht, jetzt sei kein Spießer, sei kein Schisser, jetzt pack deinen Koffer, du bist Künstlerin und flieg nach Amerika. Es war ein musikalischer Austausch, tolles Sprechen miteinander. Dann hat er gesagt, wenn ich nach Hamburg zurückfliege, rufe ich dich an und dann gehen wir ins Studio. Und dann bin ich zurückgeflogen. Wenige Wochen danach klingelte dann mein Telefon und dann sagte er, ich habe eine Idee, komm mal nach Hamburg. Und so entstand dann unsere Zusammenarbeit. Was ich dann so toll fand von ihm, ist, dass er so gar keinen Annäherungsversuch gemacht hat. Auf der anderen Seite war ich wieder so fasziniert von ihm. Und ich hatte so zwei Seelen in meiner Brust. Ich habe gesehen, wie dieser Mann unglaublich gekokst hat. Auf der anderen Seite ein wahnsinnig ernsthafter Mensch, der das Herz auf der Zunge hat. Wir haben tolle Gespräche geführt und dann habe ich diesen Mann beobachtet und habe gedacht, was ist das für ein toller Mensch, so intelligent, empathisch, aber so krank, was die Drogen betrifft, so abhängig. Und dann hat er nach den ersten Aufnahmen die Katze aus dem Sack gelassen und hat mir seine Liebe gestanden. Mir ging es genauso wie ihm, aber ich hatte noch so eine Angst einfach. Ich habe gedacht, vor dir sitzt ein Mensch, der extremst abhängig ist von harten Drogen. Wie geht das? Aber ich war dann auch, es gab kein Zurück mehr. Ich habe ihm aber dann gesagt, ich könnte nicht mit einem Menschen zusammen sein, der kokst, der Drogen nimmt. Und dann hat er mir gesagt, für dich höre ich auf. Und das habe ich ihm geglaubt. Und dann haben wir uns wieder geküsst. Das war der zweite erste Kuss. Und der fühlte sich dann an wie für immer. Und dann hat mich die Angst verlassen. Dann wusste ich, das ist mein Freund. Und Dann ging eine wunderschöne Zeit los und er hat dann in der Tat mit den Drogen aufgehört. Wie lange das angehalten hat, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwann wieder angefangen hat und das war dann auch so der Anfang von einem langen, langen, langen Ende. Aber was uns auch verbunden hat, ist, dass wir eine ähnliche Geschichte hatten. Er ist auch ohne Vater aufgewachsen und ohne emotionale Versorgung durch eine ziemlich kalte Mutter. Er war ein Enfant terrible, so wie ich. Es gab viele Parallelen und ich bin heute noch davon überzeugt, wenn er nicht diese Drogen genommen hätte, der cleane Drafi, der drogenfreie Drafi, war ein wundervoller Mensch. Ein Mensch mit einer Tiefe. Er war auch so sozial eingestellt. Er konnte an keinem Obdachlosen vorbeigehen auf der Straße, ohne dem auf die Schulter zu klopfen. So nach dem Motto, so, Alter, komm halt durch. Und so waren die auch zu ihm. Also er war auf Augenhöhe mit den Schwachen. Das hat mir an ihm gefallen, das habe ich an ihm geliebt. Die andere Seite, also diese Droge Kokain, die ich auch wissenschaftlich beschreibe in meinem Buch, verändert einen Menschen extrem. Und das ist die dunkle Seite, die jeder Mensch vielleicht auch in sich hat, auch ohne Drogen, das ist gar keine Frage. Aber das wird natürlich enorm verstärkt. Und negative Eigenschaften, die wir auch alle in uns haben, wir sind ja alle nicht nur toll und nur Engel, werden durch diese Droge halt extrem verändert und verstärkt. Und das Gute im Menschen wird gekillt. Das ist eine entsetzliche Droge. Also ich habe das nie genommen. Ich glaube, das ist auch das, was der Drafi bei mir gesucht hat. Ich glaube, dass er in mir auch seine letzte Chance gesehen hat. Ich war eigentlich so der Strohhalm, an dem er sich festgehalten hat. Hat er leider nicht festgehalten.
Mit 40 Jahren hast du dann angefangen, Marathon zu laufen.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen so ein Weglaufen auch vor dem Schmerz.
Ich kann sagen, ich habe angefangen wegzulaufen von mir selbst. Mhm. Ja, also ich habe es auch ganz klar so diagnostiziert. Da triffst du ins Schwarze. Ich habe mit dem Laufsport angefangen, natürlich auch, weil man irgendwann mit Sport mal anfangen muss. Man braucht eine Kondition, die ist nicht selbstverständlich und irgendwann spürt man in seinem Körper, dass die 25 überschritten ist. Ich bin heute 55 und sage mir, ich habe vielleicht eine bessere Kondition als damals mit 25, eben durch den Ausdauersport. Aber die Anfänge, dass es so extrem wurde, dass der Laufsport innerhalb von wenigen Wochen für mich eine Obsession wurde, das habe ich mir dann im Nachhinein diagnostiziert als ein Weglaufen vor dem Alleinsein, vor den gescheiterten Beziehungen, vor diesen Dämonen, die in mir zurückgekehrt sind, immer wieder durch die Kindheit, die schwere Erziehung, meine Mutter. Ich bin dann nur noch gerannt. Und dann habe ich mich an den Start gestellt. Und danach bin ich süchtig geworden, die Medaille zu holen. Aber es war halt für mich auch sicherlich das, dieses Weglaufen.
Du warst ja tatsächlich auch in Berlin beim Marathon, Venedig, New York, Hamburg und hattest so ganz besondere Momente auch. Überträgt man die dann auch so aufs richtige Leben, dass man sagt, Mensch, also jetzt dieses Durchhalten und ich kann ja was schaffen und ich kann ja, obwohl ich eigentlich schon ausgepowert bin, aber ich gehe noch bis zum Ziel, dass das einfach so aufs richtige Leben auch übertragen wird.
Ja, auf jeden Fall. Also 42,165 Kilometer zu laufen ist nicht gesund. Das sollte man eigentlich nicht tun. Dafür ist der Körper nicht gemacht. Warum machen wir das? Ich glaube, es geht darum, dass man sich sagt, ja, ich kann alles schaffen. Selbst wenn der Körper nicht mehr will, mein Wille kann es erreichen und wunderbar werden lassen. Und danach bin ich auch süchtig geworden. Und ich habe es, ich habe diese Erlebnisse, die ich auf dem Marathonläufen erlebt habe, auch in mein Leben übertragen. Es gibt ja diesen berühmten Mann mit dem Hammer.
Ja.
Das ist der Mann, der steht ungefähr bei Kilometer 34 und das ist eine imaginäre Figur, die alle Marathonläufer kennen. Das ist dieser Einbruch. Die Läufer nennen das den Mann mit dem Hammer. Das ist einer, der an der Seite steht und dir ordentlich einen auf den Deckel haut mit einer Bratpfanne oder mit dem Hammer, dass du nicht mehr kannst. Dann verlässt dein Körper jede Kraft. Und den zu überwinden, übertrage ich in mein heutiges Leben. Es gibt im Privatleben, im Berufsleben auch den Mann mit dem Hammer. Das ist jemand Unsichtbares, der am Wegesrand steht und dir auf den Kopf haut und dich überprüft, deine Kräfte prüft, der dir sagt, so, du kannst jetzt nicht mehr, weil ich das möchte. Und dann aber aufzustehen, zu sagen, nee, ich mach weiter. Ich weiß genau, um die Ecke ist das Ziel. Ich mach jetzt weiter, weg mit dir. Das ist die Kraft. Und das ist wirklich in der Tat etwas, was ich mir zurückhole, dieses Bild, wenn ich das im Leben wieder so habe. Jeder von uns hat das ja hier und da mal. Und dann denke ich mir, guck mal, da ist wieder so ein kleiner Mann mit dem Hammer. Nö, lass mich in Ruhe, um die Ecke ist das Ziel.
Du beschreibst ja jetzt die mittlere Reife auch als eine Zeit, wo du sagst, nicht angekommen bist, aber wo sich alles richtig anfühlt.
Ja, Also mittlere Reife im doppelten Sinn. Ich habe ja in der Schule nur die mittlere Reife erreicht, was eine Schande quasi für meine Mutter war. Und jetzt fühle ich mich wieder in der mittleren Reife. Und ich finde das damalige sowie das heutige überhaupt keine Schande, sondern die mittlere Reife in der Schule für mich als ausreichend und die mittlere Reife meines Lebens, in der ich mich jetzt befinde, als eine wahnsinnig wertvolle Zeit. Nicht zuletzt auch, weil ich durch dieses Schreiben mich noch mal mehr kennengelernt habe, weil ich heute so sehr weiß, was war und mich selber mir selbst erklären kann und mit Zuversicht und unheimlich viel Kraft durch die Gegenwart gehen kann und in meine Zukunft. Und dafür bin ich so dankbar, dass ich diese Kraft in mir habe und dass ich mich auf die Zukunft freuen kann. Und da kann ich einfach nur versuchen, andere Menschen anzustecken, die auch vielleicht mal, ich sag das mal ganz platt, jetzt in der Scheiße stecken, traurig sind, einen Schicksalsschlag erlitten haben. Es sind Engel um einen rum. Man muss die Augen aufmachen, die Engel gibt es.
Wir haben vorhin vom Hammermann gesprochen beim Marathon. Jetzt stehst du auf der Bühne bei den Wühlmäusen. Mit den Hammerfrauen. Und zwar ist das eine Ladies' Night im Baumarkt.
Ich wusste ja gar nicht, dass es das gibt. Wusstest du das,
Marianne? Nee.
Das habe ich letztes Jahr erfahren durch dieses Musical. Diese Idee von den Machern von Hammerfrauen stammt daher, weil es in Baumärkten Women's Nights gibt. Ich glaube, das gibt es seit einigen Jahren.
Okay.
Dass Frauen zuhauf in den Baumarkt rennen und bohren und dübeln lernen und fliesen lernen. Und das passiert bei Sekt und Schnittchen und so. Und daraus haben die Macher ein Musical gemacht, das sehr witzig ist. Also wir haben jeden Abend ein begeistertes Publikum, weil es auch mal so anders ist. Es ist nicht dieses typische Musical, sondern es ist eine Komödie, es ist ein Spaß, eine Komödie aus der heutigen Zeit. Es ist jetzt, es ist tolle, neu geschriebene Musik. Am Anfang haben wir so ein paar Medleys aus bekannten Songs, um erstmal so die erste Viertelstunde diesen Alltag im Baumarkt auf der Bühne zu karikieren. Und dann geht aber die Ladies Night los und dann sind wir alle in unseren Rollen.
Und ihr seid ja auch ganz unterschiedliche Frauen.
Jede dieser Frauen erlebt eine Veränderung. Deswegen ist dieses Stück, obwohl es eine Komödie ist, hat einen Tiefgang. Und jede dieser Frauen packt unter Alkoholeinfluss ihre Geschichte nach draußen. Nachdem sie den Baumarkt besetzt haben. Denn irgendwann wollen die schließen und die Frauen sagen, nö, wir wollen weitermachen.
Spannend. Und das alles bis zum 14. August?
Bis zum 14.
Bei den
August,
Wühlmäusen.
Genau. Noch wenige Tage.
Noch wenige Tage. In deinem Buch zitierst du ja Cinderella und sagst, wenn man ganz fest an was glaubt, dann geht es auch in Erfüllung. Ist es auch dein Credo?
Auf jeden Fall. Ich durfte ja mal die gute Fee spielen. Und so glaube ich, dass jeder von uns eine kleine Cinderella in sich hat. Deswegen sind ja diese Märchen und diese Träume nicht nur was für Kinder. Es sind ja auch Botschaften, die uns Erwachsene, egal wie alt wir sind, weiterhin erreichen sollten. Wunder können wahr werden.
Hast du ein Lebensmotto?
Ja, mein Lebensmotto ist eigentlich, das Kind in mir an der Hand festzuhalten. Mein Lebensmotto ist, an Wunder zu glauben. Träume werden wahr. Mein Lebensmotto ist, dass es alles in mir selbst liegt.
Isabel, danke, dass du da warst.
Ich danke dir, dass ich hier sein durfte, Marion.
Alles Gute für dich und bleib, wie du bist.
Du auch. Danke, Marion. Vielen Dank.